Geschwister, schlagt mit mir das Buch der Psalmen auf. Wir wollen heute gemeinsam Psalm 29 betrachten. Psalm 29, und hier lesen wir in Gottes Wort ein Psalm von David. Gebt dem Herrn, ihr Söhne der Starken, gebt dem Herrn Herrlichkeit und Stärke. Gebt dem Herrn die Herrlichkeit seines Namens, betet den Herrn an in heiliger Pracht. Die Stimme des Herrn ist über den Wassern, der Gott der Herrlichkeit donnert, der Herr über großen Wassern. Die Stimme des Herrn ist gewaltig, die Stimme des Herrn ist majestätisch, die Stimme des Herrn zerbricht Zedern, ja, der Herr zerbricht die Zedern des Libanon. Und er macht sie hüpfen wie ein Kalb, den Libanon und Sirion wie einen jungen Wildochsen. Die Stimme des Herrn sprüht Feuerflammen aus, die Stimme des Herrn erschüttert die Wüste, der Herr erschüttert die Wüste Kadesch. Die Stimme des Herrn macht Hirschkühe kreisen und entblößt die Wälder, und in seinem Tempel spricht alles Herrlichkeit. Der Herr thront auf der Wasserflut, und der Herr thront als König in Ewigkeit. Der Herr wird Stärke geben seinem Volk, der Herr wird sein Volk segnen mit Frieden. Amen. Im Lesen der Psalmen ist so ein Psalm immer wieder eine Oase, weil wir in gewisser Weise wie ein Refrain die Psalme lesen, wo David oder auch die Psalmisten generell über ihre Not klagen und dem Herrn diese Not klagen und von ihm Hilfe erbitten. Und dann kommt immer wieder so ein Psalm hinein, der etwas anders ist als diese Psalmen, wo uns Gottes Herrlichkeit vor Augen geführt wird, damit wir Gott auf rechte Weise anbeten. In dem vorliegenden Psalm werden wir zum einen aufgefordert, Gott anzubeten, und zugleich werden wir aber auch darin unterwiesen, wer und wie Gott ist, damit wir Gott auf rechte Weise anbeten können. Denn erst wenn wir Gott recht erkannt haben, werden wir auch imstande sein, Gott recht und biblisch auch anzubeten. In diesem Psalm kommt der Name Herr, also Jahwe, der Bundesgott Israels, insgesamt 18 Mal vor. In diesen 11 Versen 18 Mal der Name Herr. Und dies macht schon deutlich, dass es hier um den Herrn, also den ewigen, den unveränderlichen, den treuen Bundesgott geht, der von seinen Geschöpfen Anbetung fordert und angebetet werden soll. Gleichzeitig offenbart uns der Psalm auch, dass Gott ein Heiliger, ein Erhabener, ein richtender und furchtbarer Gott ist, der mit seinem Wort spricht und die ganze Erde bebt. Wir müssen Gott in seiner Gesamtheit erkennen, um ihn auf angemessene und auf biblische Weise anzubeten. Geschwister, unsere Anbetung Gottes ist immer geprägt von unserem Verständnis, wer Gott ist, von unserem Gottesbild. Wenn wir ein geringes Bild von Gott haben, dann wird auch unsere Anbetung eine geringe Anbetung sein. Aber wenn wir ein großes und vor allem wenn wir ein biblisches Bild von Gott haben, dann wird auch unsere Anbetung Gott gegenüber angemessen sein und würdig. Daher müssen wir in unserer Erkenntnis über Gott zunehmen, und dazu soll uns der folgende Psalm helfen. Der folgende Psalm hier von David, er spricht drei Themen an, die uns in die Anbetung Gottes führen sollen. Das erste Thema ist die Herrlichkeit des Herrn, das zweite Thema ist die Stimme des Herrn und das dritte Thema ist der Thron des Herrn. Diese drei Themen sollen uns heute Abend vor Augen geführt werden, damit wir Gott erkennen und ihn auch dementsprechend anbeten lernen. Also zum ersten Punkt, die Herrlichkeit des Herrn, die Verse 1 bis 2. Hier heißt es, ein Psalm von David, gebt dem Herrn, ihr Söhne der Starken, gebt dem Herrn Herrlichkeit und Stärke. Hier bekommen wir zunächst einen Hinweis, wen genau David hier eigentlich anspricht. Wer ist der Adressat? Zu wem spricht David? Er sagt, gebt dem Herrn, ihr Söhne der Starken. Wer ist mit den Söhnen der Starken gemeint? Nun, mit den Söhnen der Starken oder auch anders übersetzt, mit den Söhnen Gottes sind Engel gemeint, wie wir zum Beispiel aus Hiob Kapitel 1, Vers 6 entnehmen können, wo es heißt, und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor den Herrn zu stellen, und auch der Satan kam in ihre Mitte. Also Söhne Gottes oder Söhne der Starken sind Engel, die in der Gegenwart Gottes, in der Sphäre Gottes sind und vor seinem Angesicht stehen, ihn schauen und ihn anbeten. Engel sind dienstbare Geister, die von Gott mit Stärke und mit Kraft ausgerüstet und geschaffen wurden. Und diese Engel stehen beständig vor seinem Thron und beten ihn an, wie wir in Jesaja Kapitel 6 sehen. Beständig. Nun, auch wenn die Aufforderung hier, Gott anzubeten, in erster Linie an die Söhne der Starken, also an Engel gerichtet sind, können wir diese Aufforderung erweitern und auf Gottes Volk anwenden. Denn auch wir, die wir an Jesus Christus glauben, wurden zu Söhnen und zu Töchtern Gottes, zu Söhnen der Starken gemacht. So erklärt es Paulus in Galater 4, Vers 5. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die unter Gesetz waren, loskaufte. Wieso? Damit wir die Sohnschaft empfingen. Du und ich sind nun adoptiert worden und Kinder Gottes geworden, Söhne und Töchter des Starken. Und somit gilt die Aufforderung nicht nur den Engeln im Himmel, die ihn sowieso anbeten, sondern auch dir und mir auf dieser Erde, unserem Gott die Ehre zu geben und ihn anzubeten. Wenn du dich also fragst, was ist denn deine Berufung überhaupt auf dieser Erde, dann lautet die Antwort nicht, eine gute Ausbildung zu bekommen, fleißig zu arbeiten, eine Familie zu gründen. All diese Dinge sind gut und sie sind im Willen und im Ratschluss Gottes enthalten. Aber die oberste Berufung für dich und mich lautet, unseren Gott, Schöpfer und Erlöser anzubeten, ihm die Ehre zu geben, die ihm gebührt. Und dann nennt David drei Arten, wie die Söhne Gottes ihn anbeten sollen. Er sagt hier zuerst, gebt dem Herrn Herrlichkeit und Stärke. Das Wort Herrlichkeit kann auch mit Ehren oder Verherrlichen übersetzt werden. Dieses Wort beschreibt, wie man jemandem Respekt, Anerkennung oder auch Wertschätzung darbringt. Es beschreibt, wie man jemandem überschwänglichen Lob entgegenbringt. Jemanden zu glorifizieren oder sich vor jemandem niederzuwerfen. Das ist die Art und Weise, was die Engel im Himmel tun sollen. Sie sollen ihrem Schöpfer die Ehre geben, die ihm gebührt. Wir sollen uns vor Gott niederwerfen, ihn glorifizieren und ihm die höchste Wertschätzung entgegenbringen, die wir nur können, aus Herz, Seele und auch aus unserem Leib heraus. Und zudem soll man Gott auch hier Stärke geben, sagt David. Und dieses Wort beschreibt Macht, Gewalt oder auch die Oberhand zu besitzen. Also in gewisser Weise fordert David die Engel und auch uns hier auf, Gott die Macht und die Stärke zuzuschreiben, die er innehat. Wir sollen ihm in gewisser Weise das zuschreiben, was er sowieso schon hat. Er besitzt Macht, er besitzt Herrschaft, er hat die Oberhand über alles. Und dies sollen wir anerkennen und sagen, dir alleine gebührt diese Macht, dir alleine gebührt diese Kraft. Du alleine hast diese Kraft. Keiner der Engel oder der Menschen hat diese Kraft. Du alleine besitzt sie. Und als nächstes definiert David in Vers 2 genauer, wie wir Gott diese Herrlichkeit geben sollen. Er sagt, gebt dem Herrn die Herrlichkeit seines Namens. Also wir sollen Gott diesen überschwänglichen Lob in Bezug und in Verbindung mit seinem Namen geben. Und wir lernten bereits, dass der Name Gottes immer für die ganze Person und für das gesamte Wesen Gottes steht. Der Name Gottes steht für alle seine Eigenschaften, für alle seine Werke und für alle seine Taten. Und es gibt viele Namen, mit denen Gott sich in der Schrift offenbart hat, aber generell der Name Gottes beschreibt ihn in seiner Gesamtheit. Wenn es hier also heißt, wir sollen dem Herrn die Herrlichkeit seines Namens geben, bedeutet dies, wir sollen Gott für alles anbeten, was er ist, was er getan hat in seinen Werken und was er beständig tut in seiner Vorsehung. Er ist Gott in allem, was er ist und was er tut. Und dafür gebührt ihm die höchste Anerkennung, die höchste Ehre, die größte Glorifizierung. Und Gott alleine kann dies fordern. Kein Wesen, kein Engel, kein Mensch kann dies fordern. Kein Mensch kann aufstehen und sagen, gebt mir die Herrlichkeit meines Namens. Das wäre Götzendienst. Und deswegen, wenn Johannes in dem Buch der Offenbarung vor den Engeln niederfällt, dann sagen die Engel zu ihm, steh auf, ich bin auch nur ein Geschöpf. Nur Gott alleine darf in dieser Weise angebetet werden. Und schließlich erklärt David auch, in welcher Haltung die Engel und wir Gott anbeten sollen. Betet den Herrn an in heiliger Pracht. Das Wort Pracht kann auch mit Schmuck übersetzt werden. Und der Gedanke hier ist, dass wir Gott in einem heiligen Gewand, in einem heiligen geschmückten Gewand anbeten sollen. Heilig bedeutet rein, unbefleckt und abgesondert. Mit anderen Worten, Gott kann nur von solchen angebetet werden, die mit einem reinen, unbefleckten, sündlosen Gewand in seine Gegenwart treten. Betet den Herrn an in heiliger Pracht. Und solch ein Gewand kann sich nicht verdient werden, kann nicht gekauft werden. Man kann da nicht irgendwie in einen Laden gehen und Gott Geld geben und sagen, ich möchte gerne dieses heilige Gewand. Dieses Gewand, dieses heilige Gewand, kann ausschließlich durch Gnade von Gott empfangen werden. Nur durch die Gnade Gottes kann einem solch ein Gewand gegeben werden. In gewisser Weise ist dieses Gewand die Gerechtigkeit von Jesus Christus, die er durch sein heiliges, sündloses Leben und sein stellvertretendes Opfer am Kreuz erworben hat. Und ich dachte dabei beim Studium an die Situation, die der Prophet Zacharia beschreibt. Der Prophet Zacharia beschreibt die Situation von dem Hohenpriester Josia. Und er bekommt eine Vision und sieht Josia im Himmel vor dem Thron Gottes stehen. Und dann beschreibt er, was er sieht. Und Josua war bekleidet mit schmutzigen Kleidern. Ein hoher Priester mit schmutzigen Kleidern. Und stand vor dem Engel. Und der Engel hob an und sprach zu denen, die vor ihm standen, und sagte, zieht ihm die schmutzigen Kleider aus und zieh ihm. Und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Ungerechtigkeit von dir weggenommen und ich kleide dich in Feierkleider. Und ich sprach, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Und sie setzten den reinen Kopfbund auf sein Haupt und zogen ihm Kleider an und der Engel des Herrn stand dabei. Zacharia Kapitel 3, die Verse 3 bis 5. Das ist ein Bild für uns alle. Wir haben schmutzige Kleider gehabt, besudelt mit dem Schmutz der Sünde. Und Gott sprach, zieh ihm und zieh ihr diese schmutzigen Kleider aus und zieh ihm ein sauberes Kleid an, ein Festgewand an. Das Gewand, das mein Sohn erworben hat, ein reines, ein heiliges, ein unbeflecktes Gewand. Und mit diesem Gewand, den wir allein durch den Glauben und allein durch die Gnade von Gott empfangen, können wir nun in die Gegenwart Gottes treten, um ihn in rechter Weise anzubeten und ihm die Herrlichkeit seines Namens zu geben. Und das sollen die Engel tun im Himmel und das sollen wir tun auf dieser Erde. Nachdem David aufgezeigt hat, wer Gott anbeten soll und wie Gott angebetet werden soll, geht er dann als nächstes auf die Selbstoffenbarung Gottes ein. Das ist der zweite Punkt, die Stimme des Herrn. Die Stimme des Herrn soll uns zur Anbetung führen. Die Verse 3 bis 9. Hier wird die Stimme des Herrn siebenmal erwähnt und in siebenfacher Weise beschrieben. Und wenn wir hier von der Stimme des Herrn hören oder wenn hier von der Stimme des Herrn die Rede ist, dann ist von der Selbstoffenbarung Gottes die Rede. Denn wenn Gott spricht, dann offenbart er sich dadurch seinen Geschöpfen. Wenn Gott spricht und durch sein Wort Dinge geschehen, dann offenbart uns Gott durch seine Werke sein Wesen, wie er ist. Das heißt, wir haben hier eine Selbstoffenbarung Gottes und so wollen wir in aller Kürze diese sieben Stimmen Gottes betrachten, um dadurch Gott mehr zu erkennen, sein Wesen, um dadurch wiederum mehr in die Anbetung Gottes geführt zu werden. Und ich denke, ja, das ist wahrscheinlich heute wieder, die Zeit nicht reicht, aber ich schreibe es eigentlich immer kürzer und dann zieht sich das doch in die Länge, es tut mir leid. Lass uns zu der ersten Stimme kommen, Vers 3. Die Stimme des Herrn ist über den Wassern, der Gott der Herrlichkeit donnert, der Herr über großen Wassern. Wenn hier die Rede davon ist, dass die Stimme des Herrn über den Wassern ist, dann erinnert uns dies an die Schöpfung. Ihr nickt, wunderbar. An die Schöpfung, denn wir lesen in 1. Mose 1, Vers 2, nachdem Gott die Himmel und die Erde geschaffen hat, Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Genauso wie es hier heißt, und die Stimme des Herrn ist über den Wassern, hieß es dort, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Das heißt, als die Erde noch wüst und leer war, als noch keine Bäume da waren, als noch kein wirkliches Leben existierte, schwebte der Geist des Herrn über den Wassern und die Stimme des Herrn sprach und rief alles in ihrer Existenz und Bäume kamen auf und Pflanzen kamen auf und Tiere kamen auf und Menschen kamen auf und Leben kam in die Welt durch die Stimme des Herrn. Der Herr sprach und es wurde. Aber die Stimme des Herrn erschafft nicht nur Leben, sondern bringt auch Gericht. Denn hier heißt es auch, der Gott der Herrlichkeit donnert. Donner beschreibt in der Bibel oftmals das Gerichtshandeln Gottes, sowohl im Alten Testament und vor allem auch im Buch der Offenbarung. Wir lesen zum Beispiel in dem Gebet von Hanna: Der Herr, es werden zerschmettert werden, die mit ihm hadern. Über ihnen im Himmel wird er donnern. Und der Herr wird richten die Enden der Erde und Macht verleihen seinem König und erhöhen das Horn seines Gesalbten. 1. Samuel 2, Vers 10. Also Donner ist ein Synonym, ein Bild für das Gericht Gottes. Hier wird uns Gott also als Schöpfer und als Richter offenbart in einem Vers. In Vers 4 werden uns dann zwei weitere Eigenschaften Gottes durch seine Stimme genannt. Die Stimme des Herrn ist gewaltig, die Stimme des Herrn ist majestätisch. Gewaltig und majestätisch. Zum einen wird also gesagt, die Stimme des Herrn hat Kraft, in ihr ist Stärke. Aber gleichzeitig ist diese kraftvolle, starke Stimme auch majestätisch, liebevoll, sanft, zugleich. Zum einen ist Gottes Stimme, also sein Wort, voller Kraft wie ein Hammer, das Felsen zerschmettert. Und auf der anderen Seite ist seine Stimme so sanft und liebevoll, dass es wie Honig in die Herzen dringt. Das ist Gottes Stimme. Wunderbar. Ähnliches wird uns in den Versen 5 bis 6 beschrieben, wo es heißt, die Stimme des Herrn zerbricht Zedern. Ja, der Herr zerbricht die Zedern des Libanon und er macht sie hüpfen wie ein Kalb, den Libanon und Sirion wie einen jungen Wildochsen. Zweimal wird hier gesagt, dass der Herr und seine Stimme die Zedern des Libanon zerbricht. Zedern sind in dieser Gegend dort die größten Bäume, die es überhaupt gibt. Und die Zedern im Libanon sind nochmal größer als alle anderen Bäume, als alle anderen Zedern. Also David will deutlich machen, die größten sich zu denkenden Bäume dort in diesem Gebiet, die mächtigsten Bäume, werden durch Gottes Stimme gefällt. Die werden zerschmettert. Wenn Gott spricht, dann zersprießen all diese mächtigen Bäume durch sein Wort. Es ist ein Bild für große, starke, stolze, selbstbewusste Menschen. Gott spricht und durch seine Stimme zerbricht Gott die stärksten und die stolzesten und die mächtigsten Menschen durch sein Wort. Aber Gott fällt hier nicht nur Bäume, sondern er macht auch Berge hüpfen. Denn wenn er hier sagt in Vers 6, und er macht sie hüpfen wie ein Kalb, den Libanon und Sirion wie einen jungen Wildochsen, der Sirion ist der Berg Hermon und dieser Berg liegt zwischen dem Libanon und zwischen Syrien und das ist der größte Berg in diesem Gebiet in Syrien, über 2000 Meter hoch. Also wir merken, David versucht hier die größten Bäume und das größte Gebirge zu nehmen und zeigt auf, Gott spricht und die Bäume werden zerschmettert und die Berge werden weggefegt. Aber nicht nur weggefegt, sondern er sagt hier, er macht sie hüpfen und ich will es so interpretieren, dass er sie glücklich macht. Das heißt, auf der einen Seite demütigt und zerschlägt er stolze Menschen und auf der anderen Seite nimmt er diese Menschen, die er zerschlagen hat und führt sie zu Christus und macht sie hüpfen in seinem Evangelium, glücklich aufgrund der Erlösung, glücklich darüber, dass er mich zerschlagen hat, weil hätte er mich nicht zerschlagen, würde ich niemals erkennen, dass ich erlösungsbedürftig bin. Und so sehen wir erneut Gottes Stimme, der einen Seite wie ein Hammer, das zerschlägt, und auf der anderen Seite ein Werkzeug, das uns glücklich macht, das uns hüpfen macht. Weiter heißt es in Vers 7, die Stimme des Herrn sprüht Feuerflammen aus. Auch hier können die Feuerflammen in zweierlei Weise verstanden werden. Auf der einen Seite können sie als Blitze und somit als Gerichtshandlungen Gottes verstanden werden. Und auf der anderen Seite kann mit den Feuerflammen auch der Heilige Geist gemeint sein, durch den Gott Sünder erneuert. Beide Auslegungen sind legitim, und ein Vers in Offenbarung Kapitel 4, Vers 5 bringt beide Sichtweisen zusammen. Es heißt in Offenbarung Kapitel 4, Vers 5, und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Und jetzt, und sieben Feuerfackeln brannten vor dem Thron, die die sieben Geister Gottes sind. Also wir haben hier Blitze, und in der Offenbarung zeigen diese Blitze immer wieder Gottes Gerichtshandel über die Menschen, aber auch sieben Feuerflammen, also der Heilige Geist, der hier verbildlicht wird. Wenn hier also die Rede ist, dass die Stimme des Herrn sprüht, Feuerflammen ausspüht, dann kann beides gemeint sein. Zum einen richtet er, aber zum anderen sendet er seinen Geist und wirkt am Herzen der Menschen die Wiedergeburt. Die Zeit reicht nicht aus, aber Pfingsten ist ein wunderbares Beispiel. Apostelgeschichte 2, die Verse 3 bis 4, wird uns beschrieben, dass zerteilte Zungen wie Feuerflammen auf die Menschen, auf die Jünger kamen. Der Geist Gottes kam auf sie. Also Gott sendet also seinen Geist, wohin er will, wie es Jesus in Johannes 3 sagt. Vers 8 heißt es weiter, die Stimme des Herrn erschüttert die Wüste, der Herr erschüttert die Wüste Kadesch. Wiederum heißt es hier zweimal, dass die Stimme des Herrn die Wüste erschüttert. Auch dies ist ein Gerichtshandeln Gottes. Die Wüste Kadesch war oftmals ein Ort, also gerade in Kadesch Barnea, wo das Volk Israel sich oft gegen Gott aufgelehnt hat. Das war der Ort, wo sie seinen Verheißungen angezweifelt haben, wo Gott ihnen gesagt hat, okay, dann werdet ihr jetzt 40 Jahre durch die Wüste pilgern müssen. Das war der Ort, wo Mose zu oft an den Stein geschlagen hat und wo Gott ihm sagen musste, du darfst nicht ins verheißene Land kommen. Also Kadesch Barnea ist irgendwie kein positiver Ort in der Bibel. Und Gott sagt hier, ich werde diese Wüste erschüttern. Ich werde Orte vernichten und schlagen, die mit Sünde behaftet sind. Das ist keine Seltenheit. Sodom und Gomorra, Babel, und so weiter und so fort. Also Gott spricht durch seine Stimme und er vernichtet ganze Landstriche. Wir gehen weiter in Vers 9. Die Stimme des Herrn macht Hirschkühe kreisen und entblößt die Wälder, und in seinem Tempel spricht alles Herrlichkeit. Die Stimme des Herrn macht Hirschkühe kreisen. Man kann es auch so verstehen, dass der Herr die Hirschkühe Geburtswehen empfinden lässt. Also auch hier ist wiederum ein Bild, wie auch in Vers 3, dass Gott durch sein Wort spricht und Leben entsteht. Gott ist es, der durch sein Wort spricht, und er gibt Leben und er nimmt Leben, wie er will. Es liegt in seiner Gewalt und er wirkt dies durch seine Stimme. Aber gleichzeitig wirkt Gott auch auf so mächtige Weise, indem er alles, was verborgen ist, offenbar macht und aufdeckt. Er entblößt die Wälder durch sein Wort. Gott entblößt alles, was im Verborgenen geschieht, alles, was im Geheimen geschieht, was man vor den Menschen verbirgt und verbergen will. Gott wird es eines Tages ans Licht bringen. Vor ihm ist jedes Herz, jedes verborgene Herz. Ich kann nicht in dein Herz schauen. Du bist vor mir verborgen, aber vor Gott bist du entblößt. Er offenbart alles. Nichts entgeht seinem feurigen Blick, und früher oder später wird er alles Verborgene offenbaren. Und eben weil Gott ist, wie er ist, und weil Gott so ist, wie er eben beschrieben worden ist, heißt es weiter, in seinem Tempel spricht alles Herrlichkeit. Also alles, was in Gottes Tempel ist, jedes geschaffene Engelwesen, und es gibt unterschiedliche Engelwesen, alles in seinem Tempel hat eine Sprache, ein Wort, eine Ausrichtung, ein Ziel, Herrlichkeit. Und was haben wir gelernt, was ist Herrlichkeit? Glorifizierung, niederwerfen, anbeten, die höchstmögliche Ehre zu geben. Alles in seinem Tempel gibt ihm diese Ehre, weil Gott so ist, wie er eben beschrieben worden ist. Gott ist kein Mensch. Deswegen sollen auch wir ihn auf diese Weise anbeten. Also wir haben gesehen die Herrlichkeit des Herrn, wir haben gesehen die Stimme des Herrn und abschließend der Thron des Herrn. Die Verse 10 bis 11. Der Herr thront auf der Wasserflut und der Herr thront als König in Ewigkeit. Wir merken, dass in diesem Psalm überwiegend von Gottes Gerichtshandeln die Rede ist. Denn dieses Wort Wasserflut kommt nur noch in dem Bericht der Sintflut vor. Sonst nirgendwo in der ganzen Bibel. Und wenn es hier heißt, der Herr thront auf oder über der Wasserflut, dann denkt David an das Gericht der Sintflut. Und wenn es hier heißt, dass Gott thront, dann bedeutet es, dass er völlig ruhig und souverän gesessen hat, währenddem er die gesamte Erde vernichtet hat. Geschwister, wenn wir Gott recht anbeten wollen, dann brauchen wir ein rechtes Bild von Gott. Und das ist ein rechtes Bild über die Heiligkeit, Gerechtigkeit Gottes, die David uns hier vor Augen malt. Und weiter heißt es, und der Herr thront als König in Ewigkeit, auch wenn die ganze Erde vernichtet wird, auch wenn die ganze Erde ins Schwanken gerät, bleibt Gott ruhig auf seinem Thron sitzen, und zwar in alle Ewigkeit. Nichts und niemand kann seinen Thron ins Schwanken bringen. Das ist wunderbar. Es beschreibt uns die Unwandelbarkeit Gottes, seine Treue. Und all diejenigen, die zu Gottes Volk gehören, die zu den Söhnen der Starken gehören, ob es die Engel sind im Himmel oder wir auf dieser Erde, die können sich glücklich schätzen, nicht unter diese Gerichtshandlungen Gottes zu kommen, sondern den Segen Gottes zu empfangen. Das ist nämlich, was David abschließend sagt in Vers 11. Der Herr wird Stärke geben seinem Volk. Der Herr wird sein Volk segnen mit Frieden. Das Wort Stärke hier in Vers 11 ist das gleiche Wort wie in Vers 1, wo von den Söhnen der Starken oder der Stärken die Rede ist. Das macht deutlich, Gott ist derjenige, der sein Volk stark macht, der sein Volk zu seinen Söhnen oder Töchtern macht. Gott ist es, der sein Volk die Kraft gibt zu überwinden, der seinem Volk die Siege gibt zu überwinden. Gott macht uns stark. Und er ist es auch, der sein Volk mit Frieden segnet. Und hier ist von dem göttlichen Frieden, von dem Shalom die Rede. Und wir wissen, dass dieser Shalom, dieser göttliche Friede in Jesus Christus zu uns kam, so wie es Paulus sagt. Er ist unser Friede. Das heißt in Römer 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir waren in Feindschaft gegen Gott und Christus hat Frieden geschaffen zwischen Gott und uns, zwischen uns und Gott. Und hier heißt es, der Herr wird sein Volk segnen mit Frieden. David hat es mit dem Blick in die Zukunft geschrieben, er wird segnen. Wir können sagen, der Herr hat sein Volk gesegnet mit Frieden, als er den Friedefürst sandte. Christus ist unser Friede. Wir fürchten uns nicht mehr vor dem Tod, vor dem Gericht Gottes, sondern wir haben Frieden mit ihm. Das ist der Segen, den wir empfangen. Und aufgrund all dessen, was wir gehört haben, wie wir Gott anbeten sollen, wieso wir Gott anbeten sollen, wie Gott ist, wie er sich offenbart hat und dass er uns versöhnt hat mit sich selbst, dass er uns Frieden gegeben hat in seinem Sohn. Aus all diesen Gründen sollten wir ihn anbeten mit heiliger Pracht. Sollten wir ihm die Majestät seines Namens geben, ihm die Ehre geben, die ihm gebührt. Und ich denke, das ist ein wunderbares Bild. In dem ganzen Trubel der Psalmen, wir sind jetzt im Psalm 29 angelangt und die meisten Psalme davor waren einfach nur, Herr, hilf. Und so geht es uns allen wahrscheinlich meistens, oder? Herr, hilf. Und irgendwann mal sollten wir auch innehalten und sagen, Herr, ich gebe dir die Majestät deines Namens. So wie es im Psalm 29 der Fall ist. Mögen wir immer wieder innehalten und ihn anbeten. Amen.